Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André, mit mir wie immer der Stefan und wir haben heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast und zwar den Frederik Meyer. Schönen guten Morgen zusammen, guten Mittag und guten Abend. Jetzt habe ich es dem Stefan schon wieder weggenommen, aber das darfst du jetzt nochmal sagen.
Schönen guten Morgen. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo Frederik und grüß dich André, auch natürlich ein wundervolles herzerwärmendes Willkommen an unsere Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Ja, wir haben einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, den Frederik Meyer bei uns heute im Podcast von dem Bitkom. Und Frederik wird einfach mal so ein bisschen erzählen, was ist der Bitkom eigentlich? Was ist seine Geschichte dahinter? Und wie arbeitet der Bitkom? Es wird heute für uns sehr, sehr interessant.
Ja. Guten Morgen André, guten Morgen Stefan. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und freut mich, dass ich heute ein Teil eures Podcasts und des Austausches sein darf. Und soll ich die direkt reinstarten?
Natürlich, natürlich. Das interessiert uns doch. Was machst du denn bei Bitkom?
Sehr gut, das mache ich. Offiziell bin ich Referent für Blockchain. Also ich kümmere mich quasi 24/7 um alle Blockchain-Themen, die anfallen. Konkret vielleicht vorab 1-2 Sätze zum Bitkom. Was ist der Bitkom? Bitkom ist der größte Digitalverband, den wir in Deutschland haben. Wir verstehen uns als Branchenverband und Mitglied sind mehr als 2200 Mitgliedsunternehmen aus ganz verschiedenen ganz verschiedener Größe. Wir haben auch über 500 Startups, etablierte Player. André, du hast gesagt, dass du neben dem Podcast noch machst. Ja, auch solche Unternehmen sind Mitglied bei uns. Und wir verstehen uns auf der einen Seite als Sprachrohr gegenüber der Politik. Und bei mir geht es dann halt um die Blockchain-Themen. Also zum Beispiel MiCA als Markets and Crypto Assets Regulation auf europäischer Ebene, was ja gekommen ist und auch in Deutschland Anwendung findet und umgesetzt wurde. Da sind wir dann sehr aktiv, um ein Beispiel zu nennen. Und auf der anderen Seite für unsere Mitgliedsunternehmen und die Vertreterinnen und Vertreter organisieren wir regelmäßigen Austausch. Zum Beispiel in Form des Arbeitskreises Blockchain treffen wir uns mindestens viermal jährlich und haben noch andere Formate und da geht es dann um viele verschiedene, wie ich doch hoffe, spannende Themen. Mhm. Und das ist so der Kern.
Wie bist du denn zu dem Thema Blockchain gekommen? Also wir plädieren ja immer dafür, Menschen, Personen auszubilden, also Lernen, Bildung, das ist eines der wichtigsten Assets, die man sich vielleicht auch selber antun kann. Wie bist du denn dazu gekommen, also sprich, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen? Also wir hatten schon Interview-Menschen hier drin, die haben gesagt, okay, ich habe irgendwann mal Bitcoin gekauft und deswegen bin ich da drin und wollte dann danach verstehen. Oder ich habe Bitcoins verloren und wollte dann verstehen, wie es funktioniert. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, bei mir war das während meiner Studienzeit. Also ich habe ganz normal Abitur gemacht, irgendwo im Ruhrgebiet und danach angefangen, Politik und VWL zu studieren. Und im Jahr 2018 war es dann soweit, Ende 2017, Anfang 2018, dass ich mich für ein Thema für die Bachelorarbeit damals umgeschlagen habe in Münster. Und habe ich so überlegt, und das war mir immer wichtig, was macht mir Freude, wenn ich mich schon mehrere Wochen auf jeden Fall oder Monate mit einem Thema beschäftigen muss, was fasziniert mich? Und zu der Zeit, Anfang 2018, war es in meiner Freizeit viel Blockchain und bin auch mit Bitcoin und anderen Währungen das erstmal so in Kontakt gekommen und habe dann an den verschiedenen Lehrstühlen dafür geworben, war noch ein bisschen Skepsis teilweise und war dann aber scheinbar überzeugend genug und durfte dann an einem VWL-Lehrstuhl über kryptografische Währungen, deren Regulierung und ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA schreiben. Genau. Und so bin ich dazu gekommen und später dann halt dabei geblieben, auch im Master nochmal und auch in meiner Freizeit, weil irgendwie verflog die Zeit immer so schön, wenn ich mich damit beschäftigt habe und dass ich dann das erste Mal das White Paper von Satoshi Nakamoto gelesen habe, wer auch immer das sein mag, war ich im Rabbit Hole und bin bis heute nicht mehr raus.
Das Rabbit Hole, das ist
wirklich sehr, sehr interessant. das ist, genau, wie Andres gerade sagt, ähnlich wie bei mir. Ich bin ja auch übers Trading zu Kryptowährungen gekommen und habe sie dann anfangs auch erst nur getradet, aber mich dann auch tiefer mit Projekten beschäftigt, mit Bitcoin beschäftigt, mit der Blockchain beschäftigt, dann kamen Web3-Applikationen etc. Und so fängt es dann halt einfach an und dann, oh, das ist ein spannendes Thema, das ist ein spannendes Thema. So fängt man natürlich dann immer weiter an, in dieses Rabbit Hole hinunter zu klettern. Aber man merkte dann halt auch, gerade so in diesem Peak-Bullenmarkt 2021, wo wir auch die größte Altcoin-Season jemals gesehen haben, was passiert, wenn so ein Markt komplett unreguliert bleibt. Und du hast am Anfang ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema direkt mit der MiCA-Regulierung angesprochen, ja, und gleichzeitig auch das Sprachrohr zwischen Politik und Unternehmen dich so positioniert. Da kommt mir eine Frage einfach in den Kopf. Ist es so, dass es dann halt von der Politik gefordert wird, dass es Regulierungen gibt, oder dass es eher von den Unternehmen selbst gefordert wurde, dass es diese Regulierungen gibt?
Schwierig, weil ich die erste Zeit ja quasi noch von der Seitenlinie und akademischer Sicht mitbekommen habe, als das auf den Weg gebracht worden ist und jetzt voll drin bin aus Bitkom-Perspektive. Ich würde sagen, wie wir es auch bei Blockchain hatten und auch bei anderen hochkommenden Innovationen und Technologien, in das erstmal ein vorhandener Regulierungs- und Rechtsrahmen versucht wird, Anwendung zu finden auf das Neue. Und so, das war nämlich meine Anfangszeit, so 2018, hat die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin das ja auch gemacht. Es war erstmal eine Einzelfallregulierung, also ich jeden Fall angeguckt, und versucht vorhandene, also MiCA gab es noch nicht, vorhandene Rechtsvorschriften zu nehmen und dann zu gucken, gerade aus dem Finanzbereich, was haben wir da eigentlich, wo müssen wir zum Beispiel eine Kryptowährung, die jetzt neu aufkommt, oder sei es den Bitcoin, einordnen oder wenn irgendein Startup einen neuen Coin irgendwie emittiert. Und so hat das angefangen und dann kam halt die Unternehmensseite und bis heute ist das fortwährende Spiel, was auch wir haben, das Unternehmen wissen dann nicht, was auf sie zukommt. Wenn ich vielleicht, Stefan, André, wisst ihr vielleicht besser als ich, wenn man irgendwie vor einigen Jahren noch was gegründet hat und man wollte jetzt zum Beispiel irgendwie irgendeinen Coin rausbringen, vielleicht gleich welcher, der sollte bestimmte Eigenschaften haben, dann wusste man gar nicht, unter welche Regulierung fällt man denn eigentlich. Also es war relativ viel unsicher. Und Unsicherheit aus unternehmerischer Sicht kann sehr unattraktiv sein, weil man einfach wenig Planungssicherheit hat. Mhm. Also bis heute würde ich sagen, viele Unternehmen mögen in einem gewissen Rahmen Regulierung und befürworten das auch ausdrücklich, auf jeden Fall unsere Mitgliedsunternehmen, auch die MiCA, haben wir uns sehr für eingesetzt. Und wichtig ist nur, dass man immer im Dialog steht, dass auch die Politik, jetzt mal sehr allgemein formuliert, weiß, wo sind, ja, wie läuft die Praxis ab? Also Einblicke in die Praxis haben, weil beide Seiten wollen ja am Ende eine funktionierende Lösung. Auch Politik möchte ja was machen, was am Ende funktioniert, womit es dann gesamtwirtschaftlich auch Fortschritte gibt.
Interessant und spannend, weil ihr positioniert euch ja, hat Stefan gerade schon gesagt, im Endeffekt als Sprachrohr der Unternehmen. Jetzt gibt es einen Arbeitskreis, habe ich gesehen, da gibt es jetzt auch einen neuen Vorstand und neue, ich will jetzt keine Namen nennen von Unternehmen, aber das sind Finanzunternehmen drin, es sind verschiedenste Exchanges dort drin und natürlich auch Menschen, die sich mit diesen Themen schon etwas länger auch beschäftigen. So, und dieser Arbeitskreis wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gewisse Arbeitspapiere dann sozusagen erstellen und Ideen auch erstellen, was Unternehmen hilft, in diesem neuen in Anführungsstrichen unregulierten Markt, mittlerweile wie gesagt ein bisschen regulierter, dort dann auch Geschäft zu vollziehen. Wie adressiert ihr das? Also habt ihr dort tatsächlich dann Ansprechpartner sozusagen auf der Regierungsseite, dass ihr sagt, hey, oder gibt es dann innerhalb von bestimmten Meetings, Seminaren, gibt es da einen Dialog? Oder wird, und das ist glaube ich die Frage von Stefan gewesen, wird aktiv aus der Politik nachgefragt? Hey, wir brauchen dort Ideen, wir brauchen dort Informationen, wir brauchen dort mehr Regulierung. Was braucht ihr als Verband, was braucht ihr als Unternehmen, damit ihr dort in diesem Bereich erfolgreich sein wird? Wie, also ist das eure Kernaufgabe, dort diese sozusagen in die eine als auch in die andere Richtung, dieses zu filtern und dann halt auch bestmöglich dann halt auch weiterzugeben?
Viele Fragen und ich hoffe mal, dass ich jetzt strukturiert da durchgehe und nichts Wesentliches vergesse. Stimmt, habe ich gerade noch nicht erwähnt. Positionspapiere, Leitfäden sind ein wesentlicher Kern. Nutzen zum Beispiel so Arbeitskreissitzungen. Im Februar war zum Beispiel eine, um mal explizit ein Beispiel zu nennen, zum Mika in der Praxis. Haben wir uns dann angeguckt. Mika seit 1.1.2025 in Deutschland, umgesetzt durch unter anderem das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, was sehr spontan dann am Ende des letzten Jahres noch kam, wo wir auch aktiv waren. Und dazu gibt es dann jetzt in Zukunft ein Positionspapier, das wir einfach auch Ansprechpartner Richtung Politik sind. Und wenn man sich jetzt, ja, wenn sich das in Deutschland zum Beispiel etwas gelegt hat, die Bundesregierung tatkräftig angepackt hat, spätestens nach der Sommerpause, dann haben wir da schon das Ziel, dann Ansprechpartner zu sein, auch durch solche Papiere. Nur exemplarisch mal. Auf der anderen Seite hattest du ja gesagt, kommt Politik auf euch zu? Ja, das gibt's auch. Zum Beispiel, und da haben wir dieses europäische Zusammenspiel oft, wir hatten ja gerade schon die BaFin, eine Aufsichtsbehörde auf bundesdeutscher Ebene, und dann haben wir ja noch auch quasi auf europäischer Ebene die ESMA und als Beispiel, also als europäische Aufsichtsbehörde, eins drüber. Und da muss man einfach sehen, dass es Konsultationen gibt. Also teilweise kann man sich ja fragen, wie entstehen überhaupt Gesetze? Und da wird explizit nach Input gefragt. Und da äußern wir uns dann im Rahmen von Konsultationen, fragen unsere Mitglieder, stimmen das ab. Wir haben halt die Krux immer, dass wir eine große Gruppe sind, schützt uns auch vor Partikularinteressen, dass wir es also etwas aufgliedern.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein positiver Aspekt, oder? Dass ihr so groß aufgestellt seid, weil dadurch natürlich auch, also nicht nur viele Ideen und viele Menschen und Parteien dort drin sind, aber das schützt euch natürlich auch ein Stück weit, würde ich jetzt auch gesagt.
Genau. Ja. Und wie gesagt, nochmal einmal gerade ESMA genannt, European Securities and Markets Authority. Und dann gibt's halt noch die EBA, European Banking Authority, die zum Beispiel auch Leitlinien für Kryptodienstleister im Rahmen von MiCA und Geldwäschprävention gesetzt haben. Und da sind wir auch im Moment wieder an der Konsultation dran. Das ist so ein bisschen das Zusammenspiel, und dann zum Beispiel auch jetzt, wenn sowas dann oder wenn europäische Regulierungsrahmen umgesetzt werden müssen, wie ist jetzt sehr spezifisch, DRC8 ist
steuerliche Transparenz, oder?
Ist genau,
das am Ende des Tages?
Die, ne? Steuerzusammenarbeit auf europäischer Ebene funktioniert. Und da wird dann halt in Deutschland zum Beispiel umgesetzt durch ein Umsetzungsgesetz. Mhm. Also dass zum Beispiel bestimmte Crypto Asset Service Provider, also CASPs, die bestimmte Reporting-Pflichten haben. Und das dann ab 1.1. mit Ausnahme 2026 weitergeben müssen. Das wird im Moment umgesetzt. Und da kommt dann zum Beispiel auch ein Finanzministerium und also auf uns zu und dann ist man im Dialog, wenn es um Referentenentwürfe und so geht. Genau, und da wirken wir dann und auch andere noch mit. Das ist so der Ablauf. So entsteht sowas dann, genau.
Also super interessant. Also das ist doch sehr, sehr, sehr vielschichtig, hätte ich jetzt fast mal gesagt. Weil auf der einen Seite, wie gesagt, hast du halt die Unternehmenssicht, die halt, ja, ich sag mal, da vielleicht auch einwirken wollen und bestimmte Vorstellungen haben, wie denn ein Unternehmen zu führen ist, was man denn als Businessmodell oder ähnliches dort reingeben kann. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann die Politik, die dann vielleicht einen Rahmen schaffen möchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da gibt's dann, weiß ich nicht, die europäischen Dinge, dann gibt's natürlich die lokalen Dinge, die dann halt in dem Land passieren. Dann muss man dann steuerrechtliche Dinge dann halt auch im Blick haben. So, und das Ganze zu moderieren, als Bitkom ist da bestimmt auch jetzt nicht unbedingt einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeitsgruppe doch einiges zu tun hat, weil halt viele Player da natürlich dann auch mitreden wollen und auch ihre Befindlichkeiten dort haben. Ne? Also schon durchaus interessant, ja, finde ich auch. Ja, spannend. Wenn du, also ist, der Bitkom, du sagtest, wie viele Mitglieder sind da drin und wie viele Unternehmen sind es? Über 2000, hattest du gesagt, ne?
Genau, so 2200, 2300.
Ja. Genau. Jedes dieser Unternehmen wird bestimmt nicht auf den Arbeitskreis Blockchain zukommen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Gibt es da so ein Share irgendwie? Jetzt mal sagt, weiß ich nicht, da gibt es schon eine prozentuale Gewichtung, die sich mehr mit diesen Themen beschäftigen. Also wahrscheinlich sind es Tech- und Finanzunternehmen, die wahrscheinlich als erstes irgendwie auf uns zukommen, ja, oder da ja, Informationen haben.
Tech ist ja quasi bei uns. Ja. Ja, alle Tech, aber genau, also primär auch bei uns aktiv. Du hattest gerade den Vorstand angesprochen. Das ist immer ein ganz gutes Spiegelbild unserer Mitgliedschaft. Im Finanzsektor ist halt nach wie vor der größte tatsächliche Anwendungsfall der Blockchain-Technologie im Moment, der, so würde ich das aus meiner Beobachtung sagen, da einfach momentan das größte Bewusstsein geschaffen hat. Es gibt kaum eine große Bank in Deutschland, die sich nicht zumindest in Teilen mit einer Abteilung intensiv damit befasst. Und noch nicht immer am Markt, aber zumindest wirklich ernsthaft damit beschäftigt, auch mehr als 1, 2, 3 Leute, die sich damit befassen, weil da einfach zum Beispiel, wenn man sich Transaktionen anguckt, wird durch gibt ja mannigfaltige Sachen, aber Token, Stablecoins und Blockchain-Technologie größer gefasst allgemein, DLT, einfach Transaktionen, Volumina relativ schnell übermittelt werden können, das einfach deutlich kosteneffizienter ist. Alles so Sachen, die, wem erzähle ich das hier, bestens bekannt sind in der Bubble, aber jetzt auch in so einem eher ja traditionellen Sektor seit einigen Jahren einfach ja nicht mehr zu ignorieren sind. Und von daher ist da ein sehr großes Interesse im Moment im Finanzsektor. Das ist eigentlich so der Kern. Ich finde es auch immer schön, wenn man auch in andere Industrien blicken kann, aber da, wenn man ehrlich ist, ist im Moment so der größte Use Case und das spiegelt sich auch in der Mitgliedschaft. Ansonsten nur eine Zahl noch in den Raum zu werfen, sind so circa 300 Unternehmen beziehungsweise Vertreterinnen und Vertreter dieser Unternehmen und 300, die sich im Blockchain-Arbeitskreis noch engagieren. Natürlich dann mehr Mitglieder oder mehr Menschen, die dahinter stehen, als diese 300 Unternehmen. Aber genau, schon eine ordentliche Zahl.
Ich lese gerade auf eurer Seite Use Cases, Anwendungsmöglichkeiten. Und das heißt, und da werde ich immer ganz hellhörig, weil diese ganze Technologie, diese ganzen tollen Web3-Themen, die wir dort haben, und sind eigentlich, wenn man es ehrlich betrachtet und gerade immer wenn die Bitcoin die Bitcoin Preise nach oben schnellen, dann sind da immer ganz ganz viele Menschen dabei. Am Ende des Tages hat das sehr viel was mit Spekulation zu tun und wenig mit Use Cases. So, das heißt, ihr erarbeitet auch in diesem in diesem Arbeitskreis dann halt auch Use Cases für einzelne, ich sag mal, Sektoren sozusagen. Ich lese hier gerade Energie, Finanzen, Gesundheit, Logistik, Handel. Erarbeitet ihr diese oder werden die von außen sozusagen an euch herangetragen? Also wahrscheinlich macht es mehr Sinn, die bei euch zu erarbeiten und dann nach draußen zu geben. Aber ja, weiß nicht, gibt es da so ein Handlungsspiel sozusagen?
Ja, mit den Use Cases, also meistens, wir können Impulse setzen, wenn wir es beobachten. Ich sag, Mensch, da sehen wir auch unsere Mitgliedschaft, sieht da Potenzial. Dann können wir schon durch zum Beispiel einen Leitfaden was pushen. Mhm. Moment ist zum Beispiel in der Mache, auch weil es einfach schade finde aus fachlicher Sicht, dass es in den letzten Jahren doch wieder untergegangen ist. Tokenisierung von von Assets und generell auch Tokenisierung von Immobilien wird dann Papier kommen. Das war ja mal irgendwie oder wurde so ein bisschen gepusht und hat dann irgendwie nicht so den richtigen Weg gefunden, würde ich sagen. Und auch im Supply Chain Bereich, um noch ein anderes zweites Beispiel zu nennen, ist ja im Moment regulatorisch der digitale Produktpass in ganz vielen verschiedenen Feldern einfach ein Bereich, der von Interesse ist, wo aber die Blockchain-Technologie jetzt nicht mehr explizit als Technologie diskutiert wird oder eher am Rande aufkommt. Und wobei, wenn man, ich weiß nicht, wie ihr es seht, die Kernmerkmale der Technologie sieht und dann sieht, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen Produkte irgendwie den Lebenszyklus besser verfolgen können, dann bietet sich das doch erstmal zumindest an, da sehr ernsthaft drüber zu diskutieren. Und genau das greifen wir im Moment auch auf. Also das sind so Sachen außerhalb des Finanzsektors, Saving and Investment Union zum Beispiel, die wir auch verfolgen. Und da dann versuchen, die Use Cases voranzubringen.
Man sieht es ja auch in der Entstehungsgeschichte der Blockchain-Technologie. Es ging ja vorher eigentlich darum, mit Bitcoin ein neues Finanzsystem auf die Welt zu bringen. Und natürlich liegt dann der Hauptfokus da drauf und es ist ja wie bei so vielen Dingen, es wird vielleicht am Anfang auch nicht so ernst genommen, dann versucht man dagegen zu kämpfen. Am Ende wird es dann halt adaptiert. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass keine deutsche Bank nicht eine Abteilung hat, die jetzt an der Blockchain-Technologie wegen der Transaktionen arbeitet. Und das ist ja auch das, was medial in den letzten Jahren auch viel rumgegangen ist, dass halt die Banken sich damit auseinandersetzen und gucken, wie kann man dieses System halt in das Bankensystem integrieren. Was natürlich so bei den Bitcoin-Maximalisten nicht ganz so gut ankommt, weil die sagen, lass die Banken da raus, deswegen machen wir das Ganze doch, damit wir so ein privatisiertes System haben. Die Frage ist halt, ob das am Ende funktioniert. Und dann darüber hinaus kam ja dann halt auch die Entwicklung, okay, was kann man mit der Blockchain noch alles abbilden? Und das wurde ja dann damit dann auch losgetreten, dass man die Möglichkeit bekommen hat, Dinge zu tokenisieren, wie zum Beispiel jetzt, das ging ja jetzt auch in den letzten Monaten, diese ganzen RWA-Tokens sind auch sehr in den Fokus geraten. Tokenisierung von Immobilien ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, es über die Blockchain teilen und es jemanden explizit zuordnen zu können.
Kurze Frage an Stefan. Du bist ja nach Thailand gezogen. Ich glaube, in Dubai, da wird doch relativ viel schon tokenisiert. Also Immobilien, weil das muss ich gerade mal aufgreifen. Immobilien tokenisiert, oder? Also das begegnet da einem doch häufiger.
Also ja, es gibt tokenisierte Immobilien in Dubai. Das ist aber auch eher noch so ein bisschen in der Findungsphase, würde ich sagen. Weil der Durchbruch in dem Sinne halt im Zusammenspiel zwischen Kryptowährung und Immobilien ist halt, dass du die Möglichkeit hast, Immobilien durch Kryptotransaktionen wirklich zu kaufen. Aber das ganze Thema der Tokenisierung und gegebenenfalls auch Splittung oder dass deine Immobilie auf der Blockchain ist, das ist da auch noch sehr, sehr stark in den Kinderschuhen.
Okay. Ja, spannend. Ja, da bin ich mal gespannt, wird das in Deutschland früher sehen. Ich lasse das jetzt mal so dahingestellt mit einem breiten Grinsen. Auf jeden Fall spannend, was der Bitkom da macht. Jetzt bist du relativ frisch dort im Bitkom unterwegs dort die Arbeitsgruppe sozusagen, ich sag mal, zu leiten, nicht zu leiten, aber zu moderieren, sage ich mal. Es sind ja viele Mitglieder dort drin. Vielleicht ein kurzer Hinweis, wann kann man einfach dazukommen? Muss man Mitglied sein in Bitkom, um dort, weiß ich nicht, mal reinzustuppern und Informationen zu bekommen? Also auf der Webseite gibt es ja relativ viele Dinge, die man dort sich schon mal aneignen kann. Gibt es da irgendwie so, ich sag mal, Seminare oder irgendwas für Unternehmen, die sich dafür interessieren, oder muss man direkt Mitglied sein? Also das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Dich einfach am besten an mich wenden und erstmal drum reinschnuppern, bekommen wir auf jeden Fall hin. De facto sind die meisten, gerade auch Arbeitskreissitzungen, die vorhin ja schon angesprochen worden sind, für unsere Mitglieder. Aber wie gesagt, wenn man Interesse hat, besteht absolut die Möglichkeit, einfach mal mitzumachen und reinzuschnuppern, auch wenn man interessante, als Unternehmen und sich schon damit beschäftigt, interessante Einblicke hat, die man gerne mal teilen will im Rahmen einer Veranstaltung bei uns. Zum Beispiel das nächste ist Stablecoins und Zahlungsverkehr der Zukunft. Gastieren wir in Frankfurt bei einem Mitgliedsunternehmen und bieten da eine hybride Sitzung an. Dann gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Terminübersicht ist auf der AK Blockchain Website. Und ansonsten haben wir auch noch andere Formate, wie zum Beispiel den Bitkom Blog, wo wir dann mit 1-2 Leuten in der Regel teilweise auch relativ fachliche Themen diskutieren. Da kann man auch immer dazu stoßen als Webmeeting und einfach mal Leuten zuhören und dann sich auch beteiligen. Sehr gewünscht. Genau, das ist so der Weg zu uns.
Sehr gut.
Ja, das ist, glaube ich, so. Ansonsten, wir bieten als Bitkom jetzt nicht nur im Blockchain-Bereich auch große Veranstaltungen an und einfach Kontakt aufnehmen und dann, man muss nicht direkt Mitglied sein.
Okay. Ja, verstehe. Also, das, was wir auch immer sagen, lernen, 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 Bildung, Bildung, Bildung. Das heißt, über euch, über uns, diesen wunderbaren Podcast hören, bei euch in die Webinare kommen, dich ansprechen. Das ist eine sehr schöne Aufforderung. Wir werden deine ganzen Kontaktdaten natürlich alle verlinken, dass da auch jeder auf dich zukommen kann. Sehr, sehr spannend. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass doch am Ende, man hat so ein bisschen den Blick und denkt, ach, da passiert eh nicht so viel. Und am Ende des Tages gibt's dann doch große Verbände, Arbeitskreise, Möglichkeiten, sich mit diesen Themen halt zu beschäftigen. Und natürlich im Hintergrund passiert relativ viel, was man vielleicht nach vorn hin gar nicht so sieht. Aber am Ende des Tages reden wir über Infrastruktur, wir reden über neue Technologien, wir reden über neue Businessmöglichkeiten von Unternehmen. Und da kommen natürlich auch Unternehmen auf, die sich natürlich auch mit diesen Themen dann beschäftigen. Super spannend, ja. Sehr gute Arbeit auf jeden Fall. Also eine sehr wichtige Arbeit auch in diesen Arbeitskreisen, was der Bitkom da tut, ja, definitiv.
Danke. Und was Stefan gerade angesprochen hat, ein paar Minuten zurück mit der Grundidee, muss ich, also das erstmal irgendwie, die Grundidee war ja von Blockchain und auch dem Bitcoin ohne intermediäre irgendwie Transaktionen zu ermöglichen. Und jetzt reden wir hier über den Bitkom und große Banken, die sich damit befassen. Und das war, wie gesagt, jetzt Frederik als subjektiv als Privatperson betrachtet. Mich hat damals fasziniert, dieses Mensch, wir brauchen einen Großteil der Intermediäre nicht mehr. Die schlucken ja teilweise Gebühren und auch Zeit. Und irgendwie kann man es jetzt auch anders machen. Das war so die erste Minute, als ich das White Paper gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich aber irgendwie immer weitergegangen und habe jetzt neulich vielleicht noch eine Buchempfehlung von mir, das persönlich, Chris Dixon, Read Wide Own.
Jetzt kommt wieder eine Buchempfehlung, das ist sehr gut. Heute ist die Folge rausgekommen mit der Buchempfehlung. Das ist sehr gut. Das werden wir auch verlinken.
Okay.
Read, Write, Own heißt das Buch.
Ja, ich meine Chris Dixon.
Chris Dixon, das gucken wir sofort nach. Das werden wir hier direkt ausspielen. Chris Dixon.
Also ich muss ja immer aufpassen, was Werbung angeht, aber hier einfach mal, ich habe nichts davon und Arbeitgeber auch nicht, aber einfach, wie ich finde, sehr erhellende Perspektive auf das ja global gedachte Blockchain-Thema, um eben aus diesem nur in einem Sektor, nur Kryptowährungen oder so rauszukommen und das eher so in die Richtung die Zukunft des Internets zu denken. Und was heißt denn überhaupt digitaler Besitz? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das natürlich auch eine super, super Sache für halt Banken. Und deshalb bin ich da gar nicht mehr so wie in den ersten 2, 3, 5 Minuten, dass ich denke, dass auch etablierte große Player das als Chance begreifen sollten und irgendwann, ja, auch so Businessmodelle entwickeln sich halt weiter und jetzt besteht halt die Chance, genau das zu tun. Und
sehr schön, sehr, sehr guter Buchtipp. Ich lese gerade hier, ganz frisch rausgekommen, im Februar 25, 320 Seiten, mit sehr prominenten Menschen auch als Pressestimme dort drin. Sehr spannend. Vielen Dank für den Buchtipp. Wir freuen uns immer über Buchtipps. Ich glaube, das sollten wir jetzt bei jedem Interviewpartner.
Genau, eine machen. Buchempfehlung am Ende des Podcasts.
Ja, du lass das so framen, dann habe ich quasi nur das getan, was ich tun sollte. Als Buchempfehlung, genau. Aber ist genau. Ja, wirklich.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Hat auch Freude gemacht beim Lesen.
Ja. Sehr gut. Ja, Frederik. Vielen Dank nochmal für dieses kurze, knappe Interview. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was der Bitkom tut, was du da tust in den Arbeitskreisen. Das ist großartig und ist, glaube ich, sehr, sehr wichtige Arbeit, hatte ich gerade schon gesagt, um halt auch in alle Richtungen sozusagen das Sprachrohr zu spielen, mal ein bisschen zu konsolidieren, das zusammenzugeben, mal die einzelnen Parteien vielleicht an den Tisch zu holen oder halt dort Ideen neu aufspülen zu lassen. Businessmodelle vielleicht zu entwickeln, Arbeitspapiere natürlich zu entwickeln, um dann halt auch einen gewissen Rahmen zu schaffen. Also sehr, sehr wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür, Frederik. Super. Sehr, sehr schön, heute mit dir gesprochen zu haben. Ja, Dankeschön an euch beide.
Ja, auch von meiner Seite aus nochmal, Frederik, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und über das Thema aufgeklärt hast. Finde ich immer sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend, gerade auch für unsere Zuhörer. Auch vielleicht einfach bei Unsicherheit auch im Bereich Unternehmen, im Bereich der Blockchain-Technologie einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, wo man einfach Antworten bekommt auf Dinge, die einen zu Anfang verunsichern. Und zu guter Letzt natürlich auch an die lieben Zuhörer da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Dankeschön. Ja.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke,
André und Stefan.
Bis dann. Dankeschön.
Tschüss.